Wir springen heute mal ein, weil Maurici und seine Frau Carol Van Zhou leider kein Visum bekommen haben. Das erste Mal, dass es passiert ist, ich weiß nicht, ob das mit dem Berlin-Marathon zusammenhängt und die deutsche Botschaft gesagt hat, es sind zu viele Kenianer in Berlin. Das wird ein Sicherheitsrisiko, zumal der Kimeto angekündigt hat, dass er Weltrekord laufen will. Er hat es nicht geschafft, es hat ein Äthiopier gewonnen, der alte Weltrekord von 2:57 steht noch. Der Äthiopier Bekele ist zu langsam gelaufen. 7 Sekunden hat er den Weltrekord verpasst. Er ist 2:03:04. Also immer nur eine Horrorzeit. Ich hätte mit Fahrrad Probleme, da hinzukommen. Nancy würde es gar nicht probieren. Psst. Wir feiern heute 3 Jubiläen und sogar noch ein viertes. Ich will aber nur auf 2 eingehen heute. Wir wollen nur auf 2 eingehen. Und zwar 10 Jahre Kapelle und 5 Jahre Mavuno. Es ist tatsächlich so, dass am 2.7.2006 hier der erste Gottesdienst stattfand von der Gemeinde hier, von der EFG, damals EFG Lichterfelde. Und vor 5 Jahren, am 11.9.2011, haben wir den Grundstein gelegt für Mavuno Berlin mit dem Gemeinde Neustadt. Und es ist interessant, sich mal diese beiden Events und was daran deutlich wird, zu untersuchen. Solche Daten, die kommen nicht von ungefähr. Das sind ja, stehen ja Entwicklungen dahinter, da steht eine ganze Zeitepoche dahinter. Und ich möchte mal so 3 Ströme zusammenfassen, wie es denn zu Mavuno Berlin gekommen ist. Ihr wisst, Geburtstag, Rückblick und so weiter, das gehört alles mit dazu. Also auch heute ein bisschen Geschichte muss sein und da tauchen wir gleich so richtig schön ein. Es gibt so 3 Ströme, das ist jetzt in der Präsentation in 3 Kreisen verdeutlicht, die zusammenführen zu Mavuno Berlin. Das eine ist die EFG Lichterfelde. Ob 1906 oder 1907, da müssen wir jetzt nicht anfangen zu diskutieren, 1907 waren die ersten Gottesdienste in der Gerichtsstraße 5 in Lichterfelde. Dann der zweite Strom, Mavuno Kenia, was die Wurzeln wieder in der Nairobi Chapel hat. Das ist ab 1989 interessant geworden. Und dann, wie es schon erwähnt worden, mit unserem Team 2011 sind wir hergekommen. Und an jedem dieser Strom wird was deutlich. Bei der EFG Lichterfelde, was die nächste Folie ist, also ich gehe jetzt durch den geschichtlichen Teil relativ schnell durch. 1907 fanden die ersten Gottesdienste statt und der Treffpunkt war damals der Vorreiter der Waldo-Linze-Straße, damals noch Gerichtsstraße und richtig Lichterfelde. Und die Gemeinde ist geprägt worden von Unternehmerpersönlichkeiten. Ich habe mal ein paar Fotos, ich weiß nicht, für Ältere, die sich vielleicht daran erinnern, Heinrich Hofsommer, das ist der Opa von Klaus Hofsommer. Er ist derjenige, der einer der treibenden Kräfte war, die Gemeinde zu etablieren. Er war selber Bäcker und Konditor, hat eine Bäckerei gehabt, Lichterfelder Ring, Ecke Tragerstraße. Ein weiterer Unternehmertypus, das war der Dr. Heinrich Diehl, ein Direktor bei AEG. Er hat die Signaltechnik erfunden, die heute noch in der S-Bahn- und U-Bahn-Technik in Berlin verwendet wurde und dann auf die Reichsbahn ausgeweitet wurde. Er war also dort ein Direktor, relativ hohes Tier und hat auch anderen mitgeholfen, dort in Lohn und Brot zu kommen im Unternehmen. Und so auch ein paar andere Leute, die dort mitgewirkt haben. Und man kann sehen, dass das Denken in den ersten Jahren von der Gemeinde durch Unternehmer geprägt worden ist. Und bei Unternehmern ist es normal so, dass sie mutige Entscheidungen treffen. Es ist normal, dass sie ein Risiko eingehen müssen, sonst würden sie kein Unternehmen aufbauen. Es ist normal für sie, dass sie investieren wissen. Und es ist normal für sie, dass sie einfach so einen Unternehmergeist haben. Und bei allem kombiniert war das so eine Leidenschaft mit Jesus. Allen gemeinsam, besonders dem General von Viban hier unten, das zweite Bild von rechts, war so die Liebe zu Jesus. Er war General und Evangelist. Und er ist ein Typ gewesen, der eine ganz starke Liebe nicht nur zu Gott gehabt hat und zum Militär, sondern auch zu Menschen. Er war keiner, der Menschen verachtet hat, sondern der Menschen geliebt hat. Und das ist eine sehr schöne Mischung. Rechts drüben noch, wen es interessiert, was da 1907 gewesen ist. Der eine oder andere wird sich nicht erinnern. Nein. Es war eine bewegte Zeit. Nach dieser Jahrhundertwende, es ist viel in Bewegung gekommen. Es war wie eine Start-up-Phase in Berlin. Da ist vieles Neues entstanden um diese Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und unter anderem ist da auch die Gemeinde entstanden. Und was es zeigt, dass die Gemeinde in dieser Gründungsphase innovativ war, dass sie outside the box gedacht haben oder eben komplett ohne Box gedacht haben, war ihr erster Treffpunkt war eine vorherige Gastwirtschaft. War wahrscheinlich damals für eine Gemeinde undenkbar, dass sie sich dort trifft, wo andere gefressen und wie auch immer. Aber zumindest hat die Gemeinde gesagt, hey, da gehen wir hin. Die Konventionen waren in dem Moment egal. Und es war wichtig, dass dort das auf den Weg gebracht wird. Also Unternehmergeist, Leidenschaft für Jesus, so eine Furchtlosigkeit, haben die damals schon an den Tag gelegt. Und was für die Generation normal war, blieb später in unserer Gemeindegeschichte auf die Strecke. Die Unternehmermentalität, wurde abgelöst von einer Bewahrermentalität. Also Zaghaftigkeit, mangelnde Furchtlosigkeit und Risikobereitschaft hat einen hohen Preis. Und das sieht man an einer Stelle. Als es um den Kauf dieses Gebäudes ging, nahm man 3 Anläufe, um das Gebäude zu kaufen. Beim ersten Anlauf, okay, da ging die Firma bankrott, die es verkauft hat. Im zweiten Anlauf gab es keine Mehrheit in der Gemeinde. Und an dem Punkt ist es dann zu einem Bruch gekommen. Dort sind Menschen, Jugendleiter und einige Jugendliche haben sich von der Gemeinde verabschiedet, weil sie gesagt haben, hey, wir sehen hier keine Zukunftsperspektive mehr für uns. Weil diese Entscheidung gleichbedeutend mit ist, Stillstand, hier geht es nicht weiter. Und daran sieht man, dass Zaghaftigkeit, mangelnde Furchtlosigkeit oder mangelnde Risikobereitschaft, dafür zahlt man einen hohen Preis. Die Leute sind erst gegangen, von denen ich gerade gesprochen habe, und dann kurze Zeit später sind so die Bewahrer, haben auch noch die Gemeinde verlassen. Und zurück blieb eine deutlich reduzierte Menge an Leuten, mit weniger Kräften, mit weniger Manpower. Und sie haben es dann gewagt, die Kapelle zu kaufen. Also es hat seinen Preis, wenn man kein Risiko eingeht, wenn man nicht furchtlos ist. Und dann fand aber trotz der reduzierten Kräfte vor 10 Jahren der erste Gottesdienst hier auf dem Gelände statt. Das war ein bewegter Moment. Das sieht man, ich gucke ja immer ein bisschen in das Archiv rein bei solchen Daten. Also Archiv heißt bei mir Fotos, was es an schriftlichen Aufzeichnungen gab. Und es ist interessant, zu welchen Daten viele Sachen existieren und zu welchen geschichtlichen Phasen es nichts gibt, wo quasi geschwiegen wird. Und interessanterweise zu diesem Tag hier, zu dem Umzug, da gibt es eine Unmenge Fotos, da sind Videos gemacht worden und alles. Und der Gottesdienst fing an in der Walter-Linse-Straße, hat jeder seinen Stuhl geschnappt, in den LKW gestellt, wer dabei war, weiß es mit Sicherheit noch. Und, keine Ahnung, Viertelstunde, halbe Stunde später sind die hier wieder ausgeladen worden und reingetragen worden. Also es war so ein richtiger Meilenstein der Gemeinde und man sieht daran, hey, dort, wo man Gottes Geist Raum lässt, da passiert was, da geht was nach vorne. Und da ist was richtig Schönes daraus entstanden. Das war so der erste Strom, der in unserer Gemeindegeschichte eine starke Rolle gespielt hat, die EFG Lichterfelde. Und ich will noch auf 2 weitere eingehen, die aber jetzt kürzer. Der zweite Strom, das ist Mavuno Kenia. Mavuno hat seine Wurzeln in der Nairobi Chapel und auch dort wird Unternehmergeist, diese Furchtlosigkeit und Risikobereitschaft wird großgeschrieben. Sieht man gleich auf der nächsten Folie, da ist ein bisschen was zusammengefasst. Wie Mavuno selber entstanden ist. Mavuno selber ist auch aus einer riskanten Entscheidung entstanden. Nämlich eine große Gemeinde, die gewachsen ist und gewachsen ist, aufzuteilen. Klack, 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 in 5 Stadtteile. So, jetzt trefft ihr euch mal auf 5 Teile in der Stadt verstreut. So ist Mavuno entstanden im Jahr 2005. Und dann ist Mavuno, da hat man wieder gesehen, dass eine riskante Entscheidung getroffen wurde. Sie waren versteckt in einer kleinen Turnhalle, unglaublich schwer zu erreichen. Und haben dann gesagt, hey, wir müssen raus hier, wir müssen dorthin, wo man uns sieht, wo wir wahrgenommen werden. Und haben ein Autokino gepachtet, was also wirklich am Highway ist, zum Flughafen raus. Und diese riskante Entscheidung ist belohnt worden. Sie hat ganz viel gekostet, aber sie ist belohnt worden, weil innerhalb von kurzer Zeit sich die Gemeinde multipliziert hat, weil sie viel größer geworden ist. Und dann angefangen hat, auch weitere Gemeinden zu gründen. Und dann, das ist der dritte Strom, da kommen Nancy und ich ins Spiel. Wir haben Mavuno kennengelernt, noch in dieser Turnhalle, 2008. Haben es miterlebt, wie es ist, in so einer afrikanischen gemütlichen Gemeinde von 300 Leuten zu sein, mit ein paar Kindern, wo jeder jeden kannte. Und wie es dann gewesen ist, dass diese Gemeinde förmlich explodiert und du gedacht hast, ich kenne hier keinen mehr. Ich komme sonntags hin und die ersten 7 Leute, die ich treffe, ich habe die noch nie gesehen. Und weiß nicht, wo sind meine Freunde, mit denen ich mich sonst sonntags unterhalte. Das war eine riskante Entscheidung, aber wir haben es miterlebt und haben es schätzen gelernt. Und wir haben dann die Entscheidung getroffen, wenn wir wieder zurückgehen nach Deutschland, wir wollen Gemeinde gründen, so eine Gemeinde, die wir lieben gelernt haben. Eine Gemeinde, die relevant ist, die meine Sprache spricht, wo ich meine Freunde mitbringen kann. Und in diesem Zuge kam es dann zur Einigung mit der Gemeinde hier, die diese Kapelle gekauft hat 2006 und dort eingezogen ist. Und wir haben gesagt, okay, lasst uns was gestalten. Und die Gemeinde hat gesagt, hey, wir haben das große Gelände, aber wir kommen selber nicht vorwärts. Wir erleben einen Stillstand. Er hat die mutige Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, macht, legt los. Und dann haben wir losgelegt. Und wir merken, wir haben unser Team zusammengestellt, es ist ein Team von Leuten mit hierher gekommen, sind nach Berlin gekommen, haben Jobs gekündigt, sind Risiken eingegangen, haben sie auf die Wohnungssuche gemacht, haben Jobs gefunden, haben Häuser gefunden, haben Wohnungen gefunden. Und Gott hat Risikobereitschaft und dieses Engagement und diesen Unternehmergeist belohnt. Das ist ganz deutlich zu sehen. Wo kommt denn der her? Wo kommt das her? Das, wo wir jetzt so ein bisschen eingetaucht sind. Wo kommt das her, diese Leidenschaft für Jesus, Risikobereitschaft? Nancy, dein Part.
Es klingt vielleicht gar nicht mal so fromm, ne, wenn Daniel von Unternehmergeist spricht, Leidenschaft für Jesus, gut, da wird es schon ein bisschen frommer. Aber das hat seine Wurzeln tatsächlich im Wort Gottes. Und ich möchte uns lesen den Text, um den es gehen soll heute, nämlich Apostelgeschichte 1, ab Vers 4. Kommt er? Okay, ja, da ist er. Super. Okay. Einmal aß er, das ist Jesus, mit ihnen, mit den Aposteln zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis ich die Zusage des Vaters in Erfüllung, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit: Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Jesus erwiderte: Der Vater hat die Zeiten und die Fristen dafür selbst bestimmt. Ihr müsst das nicht alles wissen. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde, dann verhüllte ihn die Wolke vor ihren Augen. Es ist eine ganz klare Zusage, die Jesus gegeben hat, seine letzten Worte, bevor er weggegangen ist von seinen Freunden. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich glaube, die meisten von uns kennen diesen Vers. Ja, den liest man manchmal zur Himmelfahrt. Wenn man Kindergottesdienst oder Kinderprogramm in der Gemeinde kennengelernt hat, dann wird es auch irgendwann vorkommen. Aber was bedeutet das? Wir dürfen bezeugen, was Jesus tut und wie er ist. Und Daniel hat gerade einen ganz kurzen Abriss gegeben. Und ich glaube, dass das deutlich zu sehen ist, wie Jesus in seiner Gemeinde, in dieser Gemeinde gehandelt hat, gar nicht irgendwo anders. Wir reden jetzt mal nur über unsere Gemeinde, über die Geschichte. Und wir sind ja erst nur ganz neu dabei, seit 5 Jahren. Aber was Gott schon seit 110 Jahren in dieser Gemeinde getan hat, das lässt sich nicht verleugnen. Aber ich möchte erst noch mal kurz zum Bibeltext zurückkommen. Wie machen die Apostel das? Die haben das gehört von Jesus. Stellt euch Petrus vor. Er hat sicher das noch in den Knochen und im Kopf, wie kurz vor Jesu Kreuzigung er von einer Frau gefragt wird: Du gehörst doch auch zu Jesus. Und er gesagt hat: Nee, ich gehöre nicht zu ihm. Wo er so ein ganz kleiner Kerl war, der so wirklich richtig ängstlich war. Und jetzt gibt Jesus ihm die Zusage: Du wirst mein Zeuge sein und du wirst Kraft von Heiligen Geist empfangen. Und was macht dieser Petrus? Ihr könnt euch die Woche mal vornehmen, Apostelgeschichte zu lesen. Das ist so interessant und so spannend, wie Petrus sich auf einmal gewandelt hat. Und das dauert gar nicht lang. Als der Heilige Geist an dem Pfingsttag auf die Jünger kommt, noch am selben Tag, quasi in denselben Minuten, fangen sie an, in der Öffentlichkeit zu reden und zu predigen, vor dem ganzen Volk, vor den Gerichtsbarkeiten, vor sämtlichen Leuten, wo sie sich vorher nie getraut hätten, irgendwas zu sagen. Sie bezeugen, wer Jesus ist, und sie fangen an, richtig zu predigen. Und es passiert was Erstaunliches. Es kommen ganz viele Menschen zum Glauben. Und sie lassen sich auch noch taufen. Es entsteht an diesem Tag eine riesengroße Gemeinde. Ist egal, ob sie groß ist oder nicht, aber es entsteht Gemeinde, die erste richtige Gemeinde, die es überhaupt gibt. Und dann geht es noch weiter, das war kein einmaliges Ding. Sie treffen sich dann immer wieder und dann gehen sie trotzdem noch in den Tempel, Petrus und Johannes, und dann sehen sie da einen sitzen und der sagt: Hey, könnt ihr mir ein bisschen Geld geben? Ich bin arm, ich kann nicht laufen. Und dann sagt Petrus: Du, ich habe kein Geld, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu. Steh auf und geh. Und dann geht dieser Gelähmte, der wahrscheinlich sein Leben lang gelähmt war, steht auf und kann am selben Tag noch gehen. Da passiert ein Wunder, da passiert Heilung, weil sie den Mut haben, Sachen auszusprechen. Und das zieht sich durch in der Apostelgeschichte. Wie Petrus und Johannes und die anderen Apostel anfangen zu bezeugen die Größe Jesu. Die sich vorher nicht getraut haben, irgendwie was zu sagen. Ja? Sie stehen vor Gericht, müssen Rede und Antwort stehen. Das religiöse Gericht sogar, ja, die Kirchen oder wie man das auch vielleicht in die heutige Zeit übersetzen wird, die sagen, ey, was ihr hier macht, das dürft ihr nicht. Ihr dürft nicht mehr von Jesus erzählen. Und sie lassen da ein Gesetz raus und sagen, wir verbieten euch, dass ihr hier von Jesus redet. Und was sagt dann Petrus drauf? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und er redet weiter. Und er kriegt richtig Ärger. Ich meine, sie werden verscheucht, sie werden geschlagen, sie werden gefoltert, sie werden ins Gefängnis geschickt. Es passiert richtig viel. Also sie haben es nicht leicht, es ist nicht ganz ohne. Aber sie bezeugen, weil sie die Kraft des Heiligen Geistes haben, können sie von Jesus das bezeugen. Und das ist Stadtgespräch. Das ist nicht nur, dass sie sagen, oh, die Christen, oh toll, was ihr da macht. Wenn es damals eine Zeitung gegeben hätte oder Facebook gegeben hätte, das wäre überall gestanden. Was Petrus, was Johannes, später was Paulus, was sie tun. Und sie stellen ihre Welt, in der sie sind, und das ist damals noch Jerusalem, sie stellen die Stadt auf den Kopf. Nicht nur, indem sie reden, sie handeln auch. Da gibt es eine Menge Witwen und Waisen, die nichts zu essen haben, die vielleicht kein Dach über den Kopf haben. Und was macht die Gemeinde? Die sagt, hey, wir wollen uns um euch kümmern. Ihr seid uns nicht egal. Und sagt, komm, wir versorgen euch, wir verkaufen Sachen und wir gucken, dass ihr irgendwie zurechtkommt. Und das nimmt solche Ausmaße an, dass sie es richtig organisieren müssen. Da kommen nicht nur 5 Witwen und 3 Kinder. Das waren richtig Menschenmassen da, die sagen, hey, ihr wollt uns helfen, super, wir sind hilfebedürftig. Und dann müssen sie richtig Diakone einsetzen, die sich für die Leute engagieren und die helfen. Merkt ihr was? Das ist gar nicht so weit weg von unserer Realität, oder? Wir haben zwar ein Sozialsystem, aber es gibt viele Leute, die trotzdem Hilfe brauchen. Was wir hier sehen, ist, dass die erste Gemeinde richtig relevant war, dass sie Gemeinde für ihre Stadt, für ihr Umfeld, für ihre Menschen war. Und ihr mutiges Bezeugen durch Worten und durch Taten bringt was in Bewegung. Pastor Kiyama hat das wunderbar gesagt. Er hat gesagt, hey, es ist schon Lebensveränderung bei euch passiert und ich wünsche euch, dass noch viel mehr passiert, dass Heilung passiert, dass mehr Leute Einfluss nehmen auf das, was in unserer Stadt, in unserem Umfeld passiert. Das hat er uns gewünscht. Das ist wunderbar. Wir haben uns nicht abgesprochen. Aber ich merke, wir sprechen eine Sprache. Das fand ich wunderbar. Wir predigen das Evangelium heute auch noch. Das ist eines unserer tiefsten Herzensanliegen als Pastoren dieser Gemeinde. Das Wort Gottes und Gott ist im Mittelpunkt und soll im Mittelpunkt dieser Gemeinde sein und bleiben. Und wir setzen alles daran, dass wir selbst Jesus nachfolgen und dass wir da drin immer besser werden. Und wir sagen, hey, wir wollen den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, ernst nehmen. Nämlich auch Menschen zu Nachfolgern Jesu zu machen. Und ihr seid Teil davon. Wie viele von euch haben Rudet mitgemacht? Das ist auf jeden Fall über die Hälfte. Das sind bestimmt 2/3. Wisst ihr, was Rudet ist? Rudet ist eine Sache, wo wir davon überzeugt sind, dass es uns hilft, dass wir Nachfolger Jesu werden oder dass wir darin wachsen, Nachfolger Jesu zu werden. Wir machen das nicht, weil es ein netter Kurs ist, sondern weil wir den Auftrag ernst nehmen, Menschen zu Jesus zu führen bzw. zu Jüngern zu machen. Wir haben Abenteuergebet gemacht. Das ist ein Kurs, wo wir lernen, wie wir mit Gott reden können und beten können. Wir haben auch einige von euch gemacht. Wir haben Live-Groups. Wisst ihr, warum wir Live-Groups haben? Ja, damit wir uns treffen, damit wir Kaffee trinken oder damit wir uns austauschen können, ja. Aber eigentlich geht es darum, damit wir uns ermutigen und beistehen können, bessere Nachfolger Jesu zu werden, damit wir lernen oder damit wir uns gegenseitig sagen können, hey, wie lebst du deinen Glauben im Alltag? Wie schaffst du das auf Arbeit, in deinem Büro? Wie schaffst du das im Studium? Und sagen, hey, ich knack an der Sache. Ich schaff's nicht, früh aus dem Bett zu kommen, um Bibel zu lesen und zu beten. Kannst du da für mich mitbeten? Ja, das können wir. Das sind alles Teile oder Elemente in unserem Gemeindeleben, weil wir sagen, wir wollen Nachfolger Jesu werden, beziehungsweise wir wollen lernen zu bezeugen, dass Jesus der Herr ist. Und gestern war ein riesengroßes Ding. Wer war gestern alles da? Es waren, glaube ich, fast alle. Also ich habe so viele gesehen. Ich glaube, wir als Gemeinde waren komplett da. Es war wunderschön zu sehen, was hier alles los war. Ich muss euch eigentlich gar nichts sagen, oder? Die Wiese war voll. Ich war so berührt zu sehen, wie Menschen hierher kommen. Und wisst ihr was? Ich habe bekannte Gesichter gesehen, erstaunlich viele sogar, aber die kenne ich nicht von hier. Die kenne ich nicht aus der Nachbargemeinde, sondern das sind Menschen aus der Kita, aus der Schule, aus der Nachbarschaft. Nachbarn von uns waren das allererste Mal da, die gesagt haben, oh, ihr macht ein Fest? Cool, da gucken wir mal vorbei. Und die waren da und die Kinder haben miteinander gespielt. Und wir machen das natürlich, wollen wir Freude haben, wollen wir Spaß haben. Das ist gar keine Frage. Aber letztendlich ist es das, weil wir in unserer Welt, in unserem Umfeld, in unserer Stadt leben und weil wir sie lieben und weil wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen und sie zu Nachfolgern Jesu werden. Das ist unser Anliegen. Und dass wir aus ganz normalen Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden, die dann die Welt furchtlos verändern. Und ich glaube, dass gestern dieses Fest ein wesentlicher Bestandteil dazu war, dass wir wahrgenommen werden, dass wir ernst genommen werden und dass sie merken, die Menschen, wir lieben sie und Jesus liebt sie. Gott hat damit angefangen, dass er hier was tut. Und wir müssen nicht mehr in unserer Geschichte ganz weit vorne kramen, was er alles getan hat. Es ist jetzt schon viel passiert in den letzten 5 Jahren. Und ich will da gar nicht weiter viel dazu sagen, sondern wir haben Menschen aus unserer Gemeinde gefragt, gesagt, hey, wie hast du das erlebt, diesen Wandel? Wie erlebst du die Gemeinde jetzt? Wie geht's dir damit? Und wir haben ein wunderschönes Video zusammengestellt, was selbstsprechend ist. Schaut's euch an.
Ja, nun waren wir die ersten Jahre in der Billy-Weiler-Promenade nach Kapelle und haben um einen Gemeinderatpastor gebeten, um Erweckung gebeten und alles. Aber wir haben, wie gesagt, in unseren Gebeten, das aussehen sollte. Die Antwort sehe ich darin, dass wir dann das Pastor-Ehepaar Flexibil bekommen haben, die Gemeindeleitung. Und es kam dann ein neuer Stil für die Gemeinde hinein. Im Endergebnis wurde die Gemeinde jünger. An Gliederzahlen nehmen wir inzwischen zu.
Ich fand es am Anfang total herzlich. So total. Es waren liebe Leute da, es war eine nette Gemeinschaft, es war irgendwie echt authentisch. Die Liederung, der Gottesdienst war gut, hat alles so gut gepasst. Und zack. Ich denke, es gibt viele Dinge, die ich einfach gut finde. Also ich habe zum Beispiel den Eindruck, die wollen. Das ist ein ganz großes, wir wollen Gemeinde richtig gut machen. Wir wollen es richtig machen. Und wir haben da Bock drauf und wir wollen, dass Jesus groß rauskommt. Wir gehen zusammen in den Pub. Also einfach auch meine Sachen, die ich einfach gerne habe. Können Filme gucken mit den Leuten aus der Gemeinde. Ich kann in den Pub gehen mit den Leuten aus der Gemeinde. Ich kann in Gottesdienst gehen mit den Leuten aus meiner Gemeinde. Das ist sehr, sehr cool. Und man redet wirklich über das, was einen selbst beschäftigt. Da stellt sich eigentlich keiner. Also da sind alle wirklich so, wie sie sind. Aber das wünsche ich mir eigentlich, dass viele Leute noch mehr in Mammon denken. Dass man es halt immer richtig gute Gemeinde ist.
Wir beide sind ja jetzt, seit wir hier im Norden Berlins wohnen, nur noch sporadisch so weit runtergefahren nach Lichterfelde. Und wenn wir mal da sind, ist mir aufgefallen, auch die meisten kennst du gar nicht. Ich finde es auch beeindruckend, dass so viele dazugekommen sind. Mein Fazit ist, dass ich den Eindruck habe, dass Gott da was tut, dass Menschen angesprochen werden, die wir früher gar nicht so ansprechen hätten können. Die Gemeinde gibt es noch und sie hat sich erneuert. Und die Gemeinde, wenn ich das so schaue, was sie tut und wie sie sich auch sozial engagiert, also tatsächlich jetzt nach außen gerichtet ist, auf Menschen zugehen. Also ich sehe schon, dass da eine Wirkung jetzt nach außen geht.
Ich brauche überhaupt nie die Gemeinde zu wechseln, um in eine andere Gemeinde zu kommen, denn meine eigene Gemeinde hat sich so sehr verändert in den Jahrzehnten, wo ich da bin, dass ich sowieso jetzt in einer neuen Gemeinde angekommen bin. Ich glaube, das war auch der richtige Weg.
Also, als wir gefragt wurden, ob wir nach Berlin kommen, also 450 Kilometer weit umziehen, fanden wir das schon spannend, aber wir haben uns schon etwas schwer getan mit der Entscheidung, denn wir hatten beide einen festen Job und unsere Kinder und wir hatten viele Freunde. Aber wir haben uns letztendlich gedacht, wir wollen diese Chance nutzen. Wir wollen in einer Kirche dabei sein, eine Kirche mitbauen, die sich nicht hinter ihren Mauern versteckt. Aber wir sind in diesen Jahren ja mittlerweile schon auf jeden Fall gewachsen, haben uns verändert. Wo ich am ehesten gewachsen bin, ist bei dem Thema Gebet, weil das ganz groß geschrieben wird in unserer Gemeinde. Und ja, da habe ich erlebt, dass oder erlebe ich, dass ich anders bete als vor noch ein paar Jahren. Ich arbeite bei den Mahono Minis, das sind die ganz kleinen, ab 2 Jahren ungefähr. Das haben wir aufgebaut, die Arbeit gab es vorher nicht. Diese Arbeit ist mir wichtig, weil ich merke, dass auch kleine Kinder schon was von Gott lernen können und wollen und was mitnehmen. Und ich freue mich über die neuen Räume, die wir haben und wünsche mir, dass noch mehr Kinder kommen. Ich glaube an Gott, weil ich tief in meinem Herzen eine Sehnsucht habe nach einem Sinn in meinem Leben. Und das hat jeder Mensch und das wünsche ich mir einfach für jeden Menschen, dass er den Sinn seines Daseins erfährt.
Ja, was mich an der Gemeinde hält, ist natürlich, dass ich ein überzeugter Christ bin seit frühester Kindheit. Und ansonsten ist es aber sehr junge Gemeinde. Und was natürlich sehr schön ist, dass viele junge Leute kommen, die vorher noch nie was zu tun gehabt haben, überhaupt mit dem Christsein. Und die sich dann hier in dieser Gemeinde doch an sich recht wohl fühlen.
Ja, das erste Mal bin ich aufmerksam geworden, als ich bei meiner Arbeit im Restaurant Rigo kennengelernt habe, der mir sehr viel über den Glauben beigebracht hat, mir viel erzählt hat, mir viel Freude damit gemacht hat. So bin ich auch zum Glauben gekommen. Ich habe mich eingeladen zum Gottesdienst, schau dir das nochmal an. Bin ich spontan vorbeigekommen, wurde positiv empfangen von den Leuten. Es hat mir super gefallen und seitdem bin ich jetzt schon da. Meine damalige Freundin, die jetzt meine Frau ist, war eher negativ von der Kirche beeinflusst. Sie war aber auch von vornherein offen und gesagt, ich schaue mir das gerne mal an. Und nach ihrem ersten Besuch in der Mavuno-Gemeinde hat sie gesagt, ich fühle mich wie zu Hause. Wir haben tolle Freunde kennengelernt und haben uns auch, denke ich, im Glauben sehr viel weiterentwickelt. Wir merken, wenn wir Hilfe brauchen, ist immer jemand da. Wir helfen uns gegenseitig und es ist wie eine große Familie und das finden wir wirklich super.
Was ich jetzt höre ist, und das ist das, was ich der Gemeinde auch wünsche, dass die Gemeinde Ortsgemeinde wird. Das heißt also für die Menschen im Umfeld von, ich sage immer noch McNair, das ist mir so vertraut gewesen. Und wenn ich höre, da ziehen immer wieder neue Menschen hin und Familien, dann wünsche ich der Gemeinde, dass sie so selbstlos wie Jesus war in seiner Mission. Er wollte ja Menschen retten und hat nicht auf seine Bedürfnisse geachtet. So wünsche ich der Gemeinde, dass sie so beweglich ist und bleibt und auf die Menschen in der jetzigen Zeit wirklich zugehen kann und ihnen eine hoffnungsvolle Botschaft des Evangeliums bringen kann. Altersnah und auch relevant für ihr Leben. Das ist das, was ich ihr wünsche.
Und dann war ich die ersten Gottesdienste bei euch, die ersten Predigten, wo ich eigentlich von jeder Predigt halt irgendwie was mich ziemlich stark berührt hatten, wo ich gemerkt habe, ja, es trifft genauso den Kern oder es trifft halt irgendwas bei mir. Und das war halt auch erstmal, was mir ziemlich gut getan hat. Was mich ziemlich beeindruckt hatte, war halt, dass Ole gleich am Anfang für mich gebetet hat. Und dann hat er mich auch gleich gefragt, ob ich Rooted mitmache. Und so war das auch ein Stück weit was mich dann halt so getragen hat. Oder mir hat es geholfen, dass ich halt wirklich dieses Gefühl hatte, wenn nichts da ist, Gott ist irgendwie da. Ich kann nicht tiefer fallen sozusagen als in seine Hand. Und jetzt war halt so gewesen, dass sich bei mir halt so viel verändert hat über diese Entwicklung seit so einem Jahr, wo ich so gemerkt habe, dass Gott so in meinem Leben gewirkt hat und wirklich halt alles verändert hat und alles halt für mich halt positiv, extrem positiv geworden ist. Dass ich denke oder dass es für mich dann so ist, dass ich für mich oder die Sicherheit habe, dass es halt wirklich richtig ist.
Kirche war für mich lange Zeit so, dass es für mich peinlich war, dort Leute hin einzuladen, weil ich gemerkt habe, dass es überhaupt nicht mit ihrer Kultur, mit ihrer Sprache, mit ihrem Leben irgendwie zusammenpasst. Meine Hoffnung und mein Traum war damals, dass Gemeinde relevant wird für andere Menschen, für meine Freunde, für meine Kollegen. Als wir hier in Berlin ankamen, waren wir natürlich total gespannt, ob dieser Traum sich erfüllen wird. Wir waren überrascht, wie groß das Interesse doch auch an Kirche ist, die anders ist. Und es war nicht mehr peinlich oder es war nicht mehr unangenehm, mit ihnen darüber zu reden, sondern wir konnten stolz von Mavuno reden. Und das hat, das hat uns echt überrascht. Eins der ersten Dinge, das den Gästen auffällt, ist, ihr seid ja eine Mehrgenerationengemeinde. Und das ist etwas Besonderes und etwas, worauf wir stolz sind. Wir haben Wir haben ältere Leute, wir haben Leute im mittleren Alter, wir haben junge Leute, wir haben Jugendliche und Kinder und das ist total genial. Ich glaube, dass Gemeinde und Maruno so frisch und anders sein muss, um die Aufmerksamkeit von unseren Arbeitskollegen, Freunden, Nachbarn, Familienmitgliedern zu bekommen. Wir sind Kirche, wie viele andere Kirchen auch, was den Inhalt angeht. Aber unsere Form ist neu. Maruno steht für mich für relevante Gottesdienste, für attraktive Gemeinschaft, für eine ganz klare Botschaft von dem, was Gott für uns Menschen getan hat. Und es steht für die Frage, ob ich mich herausfordern lasse, an diesen Gott zu glauben und diesem Jesus Christus zu folgen.
Die sprechen für sich, die Aussagen. Was heißt Apostelgeschichte 1, Vers 8? Was heißt es, Jesu Zeuge zu sein? Das zu bezeugen, wer Jesus ist und was er getan hat. Das will ich zusammenfassen. Ich habe ein paar Punkte formuliert, was das ganz praktisch und ganz einfach sein kann. Kommt gleich eine Folie, da steht Zeugen sein. Was heißt das? Zuerst, die Kraft kommt vom Heiligen Geist. Du musst jetzt nicht anfangen sagen, ich bin Zeuge, ich bin Zeuge, ich bin Zeuge, ich bin Zeuge, ich bin Zeuge. Ich kann es, ich kann es, ich kann es, ich mache es, ich mache es, ich mache es. Die Kraft und die Initiative kommt vom Heiligen Geist. Dieser Satz, ihr werdet meine Zeugen sein, ist ganz bewusst im Präsens formuliert von dem Autor von Lukas. Und er sagt das nicht, du wirst mein Zeuge sein, so manipulativ, sondern die Worte, die er von Jesus aufgezeichnet hat, die Aussage, die Jesus gemacht hat, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist eine Beschreibung von der Zukunft. Ihr werdet meine Zeugen sein, das wird so sein. Es wird einfach so sein, da geht gar kein Weg dran vorbei. Weil die Quelle, die Kraftquelle, der Heilige Geist ist das, was von Gott, von Jesus selber kommt. Und der wohnt in dir. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du sagst, Jesus, du bist mein Herr, dann hast du in dir eine Kraftquelle, die nie versiegt und die dich dazu befähigt, Zeuge von Jesus zu sein. Das Zweite, was heißt das, Zeuge zu sein? Heißt, von dem reden, wer Jesus ist und was er tut. Denn das macht jemand, der etwas bezeugt. Es gibt ja diese Diskussion, ein Zeuge redet nur, wenn er gefragt wird. Das ist sowas von deutsch. In keiner anderen Kultur hält ein Zeuge die Klappe. Sondern er redet und fängt an, wenn er was gesehen hat, dann redet er einfach. Wenn er etwas begeistert, dann redet die Person einfach. Wie ein Wasserfall. Von dem reden, was Jesus getan hat, setzt voraus, dass du die Augen offen hast für das, was Jesus in deinem Leben tut. So wie bei den Leuten aus dem Video, die Augen offen haben und die empfänglich dafür sind, was tut Gott bei mir selber, an mir selber, in meiner Familie, was tut Gott in meiner Gemeinde. Also Augen auf, von dem reden, wer Jesus ist und was er tut. Ganz praktisch. Dann das nächste ist, Zeuge sein heißt Gottes Prinzipien und Werte im Alltag umsetzen. Das heißt, das umzusetzen, was Gott wichtig ist. Die Liebe, die sich durch die Bibel durchzieht, die sich im Evangelium zeigt, zu leben, andere Menschen weiterzugeben, das rauszutragen und das einfließen zu lassen in dein Leben. Und das nächste ist, mutig, entschlossen und furchtlos zu leben, zu entscheiden, zu reden, zu arbeiten und zu genießen. Mutig und entschlossen und furchtlos, das ist das, was vom Heiligen Geist kommt und das ist das, was sich durch die Apostelgeschichte durchzieht. Wo Leute genau das sagen, was Nancy vorhin zitiert hat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das sagen sie nicht verbittert und so griesgrämerisch oder fundamentalistisch, sondern das sagen sie einfach so als Feststellung. Hey Leute, ihr seid doch selber, ihr glaubt doch selbst an Gott. Meint ihr nicht, dass wir Gott mehr gehorchen sollten als Menschen? Und das bekommt eine ungeheure Dynamik, eine Kraft. Und das Besondere an dieser Geschichte, an dem Buch Apostelgeschichte ist, es ist kein Kapitel, was geschlossen wird. Im 28. Kapitel, sondern das letzte Wort in der Apostelgeschichte, das ist das, woran wir als Gemeinde anknüpfen können. Das ist im Grundtext wird das ausgedrückt, ich lese jetzt mal in der Übersetzung, die ich hier habe. Paulus predigte frei, offen und völlig ungehindert die Botschaft vom Reich Gottes. Und im Grundtext ist das letzte Wort an der Stelle, so drückt aus in Freiheit, ungehindert, ungebremst, unaufhaltsam. Und es ist kein Zufall, dass Lukas dieses Werk, dieses zweibändige Werk, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, genau mit diesem Wort beendet, mit frei und ungehindert. Denn so ist, wie die Geschichte Gottes mit uns weitergeht. Und so ist auch dieser Tag heute zu verstehen. Es geht weiter. Wir haben kurz zurückgeblickt und jetzt Apostelgeschichte 1, Vers 8, das ist diese Initialzündung, die in jedem Mensch lebt. Und wir beten dafür, kann ich jetzt erstmal von Nancy und mir sagen. Und ich kann das sagen von uns als Ältesten, von Sven, von Rainer und von mir. Und als Bereichsleiter, wir beten, dass Gott euch befähigt, seine Zeugen zu sein. Ob das bei dir in der Familie ist, ob das bei dir in der Nachbarschaft ist, ob das in deiner Ehe ist, ob das in deinem Job ist. Egal wo du bist, wir beten, dass es dir gelingt, Zeuge zu sein, das zu leben, was Gott dir aufs Herz legt. Wenn du sagst, ich will mehr davon, ich will dem Heiligen Geist mehr Raum geben, du kannst uns heute genauso gerne ansprechen. Es ist vorhin gesagt worden, wir haben Gemeindemittagessen, es gibt also viele Berührungsmöglichkeiten. Wir beten gern für dich, dass du nicht nur hörst, dass für dich gebetet wird, sondern dass du es auch erfahren kannst. Ja, da betet jemand für mich ganz praktisch. Wenn du sagst, ich möchte das, komm auf uns zu, sprich uns an, ganz unkompliziert. Wir beten für dich, dass dieses frei, offen, ungehindert, dieses mutig, entschlossen und furchtlos sich in deinem Leben durchziehen kann und dass du diesen Zuspruch von Gott bekommst.